Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.
Herzlich willkommen zum allerersten Prime Invest seit dem Comeback von Donald Trump im Weissen Haus. Ich bin sehr gespannt, was mein Stammgast in dieser Sendung, der Sandro Merino, Anlagechef von der Basler Kantonalbank, für eine Bilanz zieht. Meine Bilanz als Außenstehender ist, seit er im Amt ist, sind die Aktien in den USA gestiegen. Also das heisst, die Welt ist, zumindest wenn man es rein so anschaut, nicht untergegangen. Wir werden heute in dieser Sendung darüber reden, was ist jetzt eigentlich passiert, seit er im Amt ist. Immer aus Sicht vom Anleger, von der Anlegerin, wo sie versucht, reinzumachen, wie sie soll investiert sein. Herr Merino, der Donald Trump ist back. Erste Bilanz, erste Einschätzung. Was haben Sie als Anlagechef für ein Fazit, das Sie ziehen?
Ja, guten Tag, Herr Keller. Ja, das kann man durchaus sagen, dass der Donald Trump als Präsident eingeweiht worden ist. Die Amtseinführung ist erfolgt am 20. Januar, am Montag. Und die Erde dreht sich weiter und die Börse dreht sich auch weiter. Was sicher stimmt, ist, dass seit ich im Amt bin, die US-Aktien gestiegen sind. Aber es sind jetzt ja schon 10 Jahre. Seit Donald Trump im Amt ist, sind sie auch gestiegen, aber nicht so viel bis jetzt. Aber seit Anfangsjahr ist die amerikanische Tech-Börse schon fast 4% im Plus. Wenn sie in dem Tempo weitergeht, dann sind wir Ende Jahr bei plus 80%. Das ist natürlich eine unsinnige Prognose, aber der Start ist glückt und die Einführung von diesen Handelszöllen ist noch nicht konkret. Das Konkrete ist das wahrscheinlich gegenüber Mexiko und Kanada. Aber auch das ist noch nicht entschieden. Das Startdatum wäre ja quasi 1. Februar. Es ist eine gewisse Skepsis da, ob das dann wirklich losgeht. Also, so weit, so gut.
Auf das gehen wir nachher ein. Noch kurze Hinweise in eigener Sache. Wir zeichnen die Sendung sonst immer am Montag auf. Jetzt machen wir es am Mittwoch. Der Hintergrund ist eben die Amtseinsetzung von Donald Trump. Jetzt hat er viele Ankündigungen gemacht, hat auch Dekret verabschiedet. Ja. Was die Börse am meisten beschäftigt, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch mitbekommen habe, ist auch, dass er 500 Milliarden, Milliarden, 500 Milliarden will in die künstliche Intelligenz investieren. Und das ist ein Treiber an den Aktienmärkten, eben die Tech-Börse in den USA ist nicht extrem stark mittlerweile. Das heisst eigentlich, einsteigen jetzt dort, lohnt sich das?
Ja, das ist jetzt natürlich noch für mich ein bisschen unklar, wie das Investitionsprogramm finanziert wird. Sind das private oder staatliche Investitionen? Wie setzt sich das zusammen? Also da sehe ich jetzt noch zu wenig durch, was das genau heisst. Also so grosse amerikanische Investitionsvorhaben sind auch schon grosse Investitionsgräber geworden. In der Vergangenheit ist es immer ein bisschen gefährlich, wenn man so mit riesigen Summen Sachen um jeden Preis will fördern, führt dann auch zu Fehlerlokationen. Aber kurzfristig natürlich erhöht das die Euphorie um den ganzen KI-Sektor nochmal und unterstreicht natürlich irgendwo die Interessensgemeinschaft, Tech-Milliardär, US-Präsident, US-Regierung, wobei die Interessensgemeinschaften sind jetzt nicht so außergewöhnlich. Es ist jetzt nicht der Donald Trump, der erste Präsident, der mit der Industrie zusammen in den USA irgendetwas Wahnsinniges reisst. Das geht wahrscheinlich zurück bis zum Bau der ersten Eisenbahnen, oder? Also ich wäre jetzt da ein bisschen vorsichtig mit da irgendwie Einzigartigkeiten in der Art und Weise, wie Regierung und Privatwirtschaft in den USA kooperieren, da Statements abzugeben. Aber die Details, wie immer, sind beim Donald Trump nicht so im Vordergrund.
Medien schreiben aber so jetzt Ratgeber, Bild-Zeitung, immerhin die grösste Zeitung von Deutschland, diese Tech-Aktien müssen Sie jetzt kaufen. Also aus Sicht vom Kleinanleger, der kriegt das jetzt mit. Und jetzt meine Frage an Sie als Anlagechef. Ist denn jetzt das Momentum jetzt da, dass man umschichtet, sagt, man geht natürlich vielleicht diversifiziert mehr in amerikanische Märkte rein? Machen Sie das vielleicht auch bei Ihren Portfolios?
Ja, wir empfehlen den Tech-Sektor seit 2016 als Beimischung, als strategische Beimischung zu einem Schweizer Aktienportfolio. Und zwar nicht massiver, in massiven Portionen. Wir haben so gesagt, rund 10% Grössenordnung in US-Aktien, vielleicht sogar im Nasdaq-Index beimischen. Warum? Weil man strategisch im Schweizer Aktienmarkt, SPI-Index, die 200 Unternehmen im Schweizer Aktienmarkt, das sind keine Tech-Unternehmen. Wir haben kein Google, kein Meta, kein Facebook, kein Netflix. Das gibt es halt nicht auf dieser Größe, auf dieser Skala. Und deswegen, um dort partizipieren zu können, muss man in US-Aktien investieren. Das hat sich in den letzten 8 Jahren, seit unsere Empfehlung angefangen hat, auch massiv gelohnt. Aber wir haben nie gesagt, man soll jetzt da Haus und Hof und das ganze Portfolio auf das aufbauen. Es ist eine Beimischung. Und so eine vorsichtige Beimischung kann man auch jetzt machen. Einfach auch mit einem Anlagehorizont nicht von 5 Monaten, sondern eher von 5 bis 10 Jahren. Dann macht das auch jetzt Sinn. Und natürlich, wenn man Aktien kauft, wo im Moment eine Gewinnverdopplung alle 2 Jahre eingepreist ist, dann kann das einmal heftige Korrekturen geben. Im Bereich von 30-50%. Das ist durchaus möglich. Aber ich glaube, dass bei denen, wenn man auch längerfristig schaut und wenn man in der Lage ist, solche Korrekturen dann auch auszuhalten und durchzustehen, dass man so ein Investment auch jetzt kann empfehlen kann. Bildzeitung hätte das aber gescheiter vor 8 Jahren empfohlen und nicht jetzt. Oder?
Ich bin an einem Anlass gesehen von einem Konzern in Basel, wo so hinter verschlossenen Türen gibt es so Anlässe für Journalisten. Das war sehr interessant gewesen, mit der Konzernleitung. Und die haben präsentiert, wie sie künstliche Intelligenz schon anwenden in der Firma. Und auch, wie sie es sehen aus der Sicht des Anlegers. Und die haben etwas Interessantes gesagt. Die haben gesagt, sie glauben, dass die Art Dotcom-Blose, die es ja gegeben hat im IT-Bereich, die stehen in der künstlichen Intelligenzbranche auch noch bevor, aufgrund von diesen steigenden, also diesen extrem hohen Bewertungen, wo einzelne Unternehmen, die noch nicht viel Gewinn machen, abwerfen, oder? Sehen Sie es auch so? Also ich will mit dem noch ein bisschen drauf aus. Jetzt haben wir den Trump, der ankündigt, grosse Summen, die man investiert. Wir haben Medien, die sagen, jetzt diese Titel müssen wir kaufen. Aber gleichzeitig ist ja irgendwo die Gefahr von einer Blase. Steigt die wahrscheinlich? Oder wie sehen Sie den Punkt zum Schluss von diesem Thema?
Absolut. Ich wage da keine Prognose, ob es eine Korrektur gibt, wie stark die Korrektur könnte ausfallen. Aber es ist sicher Korrektur anfälliger geworden bei diesen hohen Bewertungen. Und das Gefährliche ist ja nicht Korrektur. Das Gefährliche ist wie immer, dass man irgendwie 1, 2 Aktien auswählt und das sind dann genau die, die es definitiv bodigen und sich nicht mehr erholen, oder? Und das ist dann das Tragische oder das Ungeschickte. Also breit investieren, den ganzen Nasdaq oder den Standard & Poor's 500 kaufen mit hunderten von Unternehmen und nicht glauben, man könne jetzt da aus den hunderten von Tech-Aktien die 3 bestimmen und kaufen, die es dann bringen. Oder? Das ist einfach kein gutes Rezept. Aber wenn man es diversifiziert macht, über einen Index, über einen Fonds und dann auch sich bewusst ist, ja, jetzt muss man das halt einfach mal 10 Jahre können heben und halt wegschauen, wenn es mal richtig tätscht, dann ist das gut. Wenn man das nicht will und nicht kann, dann Hände weg.
Was hat Donald Trump für andere Ankündigungen gemacht, seit er im Amt ist, oder auch Entscheid getroffen, seit er im Amt ist, wo Sie als Anlagechef von der BKB als wichtig einstufen, wo ausschlaggebend ist, wie sich jetzt die Märkte weiterentwickeln, wo bei Ihnen auf dem Radar auftaucht ist, was Sie da sagen?
Ja, sicher ist die Ausprägung von diesen Zöllen, von dieser Handelspolitik, wie hoch fallen jetzt die Zölle aus. Im Vordergrund steht im Moment Kanada und Mexiko. Da ist irgendwie einmal ein nicht verbindliche Ankündigung von 25% auf Import aus Kanada und Mexiko per 1. Februar. Also das ist schon relativ bald. Ich weiß gar nicht, ob das administrativ so schnell kann gemacht werden kann. Vielleicht schon. Aber es ist nicht klar, ob das dann wirklich eintritt. Die Kanadier haben sich schon gewehrt, oder? Die Kanadier sagen, ja, wir haben ein erhebliches Handelsbilanzdefizit zu den USA. Also die Amerikaner exportieren mehr nach Kanada als umgekehrt. Also haben eine Art mehr zu verlieren. Die Kanadier könnten entsprechend die Zölle reziprok machen. Und Mexikaner haben sich schon in der ersten Amtsperiode von Trump gegen die Zölle geschickt gewehrt. Oder haben dann angefangen, ganz gezielt auf bestimmte Güter, wo die Amerikaner liefern, Zölle zu erheben. Und ich glaube, wenn Mexiko will, dann gibt es in den USA kein Möbel mehr. Oder? Die ganze Möbelproduktion findet mehr oder weniger in Mexiko statt. Also da kann Mexiko durchaus auch sehr gezielt und wirksam sich wehren. Also das wird dann spannend sein, wie weit dass man das eskalieren lässt.
Warum ist das jetzt für mich als Anleger, der hier in Basel wohnt, relevant, ob jetzt hier irgendwie Zölle in Mexiko eingeführt werden? Ein bisschen salopp gesagt.
Ja gut, es ist halt unklar, wie massiv das Zoll-Szenario von Trump wird sein. Wenn er jetzt die Maximalandrohungen umsetzt und wir haben massive Handelszölle mit allen wichtigen Handelspartnern von den USA, Dann haben wir zum einen einen Inflationsdruck in den USA, wo die amerikanische Geldpolitik dann beeinflussen kann, wahrscheinlich beeinflussen wird. Und dann haben wir bei europäischen exportorientierten Ländern ein Konjunkturproblem. Also das hat einen ganzen Rattenschwanz von Folgen. Das passiert nicht über Nacht, aber über mehrere Monate oder zwei, drei Quartale haben wir einen Effekt. Oder? Also, und das ist Donald Trump ja vermutlich auch bewusst. Also seine Entourage kennt die Mechanismen, ich gehe jetzt mal davon aus. Und entsprechend ist, glaube ich, schon eine gewisse Zurückhaltung zu spüren in der realpolitische Umsetzung von all dem, dass er auch weiss, dass das nicht so wichtig ist. Dann ist auch die Frage, ist die EU in der Lage, konzertiert und einheitlich zu antworten? Ist ein bisschen unklar, oder? Wie geschlossen die EU dann halt sich dann wehrt, oder? Man hat durchaus auch Druckmittel handelspolitisch gegenüber den USA. Und all die Fragen sind ungeklärt und der Markt schaut auf das. Im Moment ist jetzt so die Rhetorik, also die Dekrete, die 100 Dekrete und mehr haben jetzt noch nicht dazu geführt, dass der Markt sagt, oh Gott, der macht ernst und irgendwie jetzt bricht der Welthandel zusammen. Das ist nicht die Reaktion bisher. Das ist ein wichtiger Punkt.
Wir haben über die Tech-Branche geredet. Mich würde noch interessieren, es gibt also eine relativ verpönte Branche, ich sage es mal so, Ölunternehmen. Die sind zum Teil auch börsenkotiert. Ja, ja. Donald Trump hat im Wahlkampf gesagt, Öl. Ich meine, wenn man dort investiert ist, sind die Aktien gestiegen oder sind das alles vielleicht jetzt Branchen, wo man muss sagen, die haben jetzt auch auf dem, wie soll ich sagen, vom Ruf her, vom Image, das Comeback, dass man dort wieder investiert. Es gibt ja Banken, die machen das nicht mehr, aus Nachhaltigkeitsgründen. Wie sieht das aus? Können Sie zu dem etwas sagen?
Also beim Ölpreis sehen wir im Moment einen Rückgang vom Preis. Oder? Wir sind jetzt beim WTI bei $65 pro Fass. Wir sind vor den Wahlen noch bei fast 80, über 79. Also doch ein deutlicher Rückgang vom Ölpreis. Nach einem Anstieg im Dezember geht das wieder zurück. Ist jetzt nicht so massiv, aber doch richtig stimmt, oder? Dass, wenn jetzt das Angebot ausgeweitet wird, der Ölpreis fällt. Und auch da sind halt am Trump Schranken gesetzt, oder? Ich meine, wenn er die Ölproduktion zu sehr ausbaut und das Angebot zu sehr ausweitet, ja, dann gibt es Überkapazitäten in der Ölförderung und dann bricht der Ölpreis zusammen, dann wird die OPEC unglücklich sein. Also irgendwie macht er sich dort keine Freunde, das kann auch nicht in seinem Interesse sein. Es braucht eine Abstimmung es gibt ja Förderquoten. Und er kann sich ja nicht beliebig über die Preismechanismen hinwegsetzen. Auch das Fracking-Öl, wo wichtig ist für die USA, wenn der Preis zu weit fällt, Richtung 60 oder 50, das ist jetzt ein weiter Sprung von den 75, wo wir sind, aber je nach Drill, bis der Preis am Boden ist, das geht auch nicht. Also irgendwo gibt es schon Regelmechanismen in der Ökonomie, wo einfach nicht beliebig stark in eine Richtung kann drüllt werden, ohne dass es eine Gegenreaktion gibt, die einem vom Drüllen dann wieder abbringt. Also,
das heisst eben gerade, die Ölbranche, glaube ich, nicht, dass die jetzt Profiteure sind.
Ja, das ist natürlich ein feines Gleichgewicht zwischen Preis und Menge, oder? Also letztlich nützt es nichts, wenn man die Menge 50% mehr hat und den Preis halbiert, oder? Dann hat man gleich verloren. Also das ist eine global austarierte Situation mit dem Öl. Selbst der Ukraine-Krieg und Sanktionen gegen Russland haben nur zu einer Verschiebung von diesen Flüssen geführt. Und Russland hat wahrscheinlich erhebliche Einkommenseinbussen, weil sie das Öl über die anderen Wege viel günstiger geben müssen als auf dem Weltmarkt. Also das ist ein globaler Markt und entsprechend gibt es Marktmechanismen. Und da spielt Angebot und Nachfrage. Und wenn man das Gefühl hat, man wird reich, indem man das Angebot massiv ausweitet, dann geht das in die Hose.
Sehr interessant. Ja. Zwei Fragen habe ich noch zum Schluss. Erstens, gibt es andere Segmente, Branchen, wo Sie davon ausgehen oder den Eindruck haben, es könnte tektonische Verschiebungen geben in der Bewertung der Branche, weil eben im Weissen Haus jetzt einen anderen Wind weht? Pharma zum Beispiel.
Ja, im Moment, Pharma-Titel haben ja Ende Jahr relativ gut abgeschnitten. Roche Novartis etwa 8% im Plus. Es ist über dem Markt, oder? Also über dem SPI, wo schlechter war. Ich weiss nicht, ob da so grosse Verschiebungen im Raum stehen. Also so, im Moment ist man vorsichtig im Beurteilen. Also jeder hat also seine eigene Geschichte zu der Wirkung von Trump auf den Pharma-Markt. Also da gilt es abzuwarten. Also, ich glaube, Musik spielt im Moment im Tech-Sektor, die Aufmerksamkeit ist dort, oder? Und, aber auch die Sorge um eine Korrektur ist auch dort. Entsprechend, glaube ich, ist für uns das Jahr eigentlich wie immer, oder? Im Zeichen von einer breiten Diversifikation und nicht versuchen, zu spezifische Wetten zu gross zu wählen und darauf zu setzen, dass, so wie es jetzt auch ein bisschen aussieht, dass es doch weniger rabiat in der Realität umgesetzt ist, das Programm, als man im Vorfeld hätte können teilweise annehmen. Also das sieht so nach einer, ist ein bisschen früh für so eine Aussage, oder? Es ist jetzt erst der zweite Tag oder so, aber jedenfalls das Schockszenario per heute ist nicht eingetreten, aber wer weiß, kommt vielleicht noch.
Letzte Frage noch, wenn man jetzt die Medien liest, dann ist eigentlich die einheitliche Meinung, es wird härter für Europa. Aufgrund des Kurs, den Trump wird fahren. Sehen Sie das mit einem Blick vom Anleger auch so? Also für mich heisst das in dem Sinn, gut, Europa ist wirtschaftlich auch nicht besonders gut aufgestellt. Ich meine, ist das überhaupt, wir haben es schon ein paar Mal besprochen, aber ist das noch sexy für einen Anleger? Ich nehme mal die Schweiz weglassen, aber wenn jetzt das Europa so kriselt, viel zu viel Regulierung, viele Probleme, plötzliche Instabilität, selbst in Deutschland mit den Neuwahlen, die nötig sind. Wie ist das? Wie würden Sie das beurteilen? Wird sich das äußern an den Aktienmärkten oder generell wirtschaftlich?
Ja gut, der DAX hat heute ein neues historisches Allzeithoch erreicht, oder?
Also so, ist jetzt völlig gegen den Trend, oder nicht?
So schlecht kann es der deutschen Wirtschaft nicht. Ich glaube einfach, man hat so eine Tendenz im Moment auch, vielleicht auch durch die Wahlen in Deutschland und durch den Versuch, jetzt hier Wähler zu überzeugen, hat man eine Tendenz, die deutsche Wirtschaft in Grund und Boden zu diskutieren. Es ist wie wenn quasi ein neuer Chef kommt, der zuerst mal sagt, wie schlecht alles war, ist, was man früher gemacht hat und dass alles muss anders werden. Es kommt einem schon ein bisschen vor, es ist schon eine gewisse Hysterie, oder, in der Beurteilung. Natürlich läuft es nicht sehr gut, oder, aber wir haben eine marginale Rezession. Es ist einfach eine Stagnation in Deutschland. Und die deutschen Unternehmen sind weltweit tätig, oder? Der deutsche Markt ist für die 20 oder 30 DAX-Unternehmen von begrenzter, nicht unwichtig, logisch nicht, aber nicht von matchentscheidender Bedeutung für den Wachstumsbereich. Und wenn der DAX auf Allzeit hoch ist, kann man nicht von einer strukturellen Untergangsszenario-Krise für Deutschland reden, ist einfach nicht plausibel, oder? Also, diesen Unternehmen geht's gut, die machen Gewinnsteigerungen, Dividenden. Also, das Problem ist ein bisschen anders. Es ist halt, in Segment, die Automobilindustrie ist halt immer ein struktureller Wandel, aber der hat nicht gestern angefangen. Der Weg zum Elektromobil, CO2-Neutralität, das ist ja schon Jahrzehnte alt bald. Und, ich glaube einfach, dass man mit einem zu groben Pinsel malt im Moment und gerade in Deutschland Tendenz hat, einfach extrem schwarz zu malen. Oder? Also wenn man mal zwei Jahre Stagnation hat, dann ist irgendwie gerade der Untergang von der westlichen Zivilisation auf der Agenda und das ist einfach irgendwie total überrissen. Nichtsdestotrotz sind die Wachstumszahlen auch für 25 nicht besonders gut. Oder? Und klar, der Exportweltmeister Deutschland, wo er nach wie vor ist, ist halt bedroht durch einen Handelskrieg. Aber im Prinzip, wenn Europa sich endlich ein bisschen zusammenrauft und wie es eigentlich in der ersten Trump-Administration noch gelungen ist, oder? Ein bisschen einheitlich aufzutreten, und dann ist das eigentlich nicht so dramatisch gewesen. Die Handelshemmnisse haben nicht zu massiven Verwerfungen geführt. Und das kann das mal eigentlich potenziell auch gut gehandhabt werden. Die Schweiz hat ja sogar das Exportvolumen mit den USA deutlich erhöht in der ersten Amtsperiode von Trump. Also ich wage es jetzt nicht, pessimistisch oder optimistisch zu sein, aber der Grad an Pessimismus, den man jetzt zu europäischen Volkswirtschaften hat, ist total übertrieben. Abgesehen davon, dass Spanien fast so viel Wachstum hat wie die USA, oder? Also als Eisland ist jetzt nicht die wichtigste Volkswirtschaft, aber es gibt auch ein Relief in der EU, also in Europa inklusive, sagen wir, reden wir von Europa inklusive Schweiz. Und auch der Euro ist nicht tot, oder? Bulgarien kommt in die Eurozone dazu in diesem Jahr, oder? 6 Millionen Einwohner. Sehr etwa gleich hohe Staatsverschuldung wie die Schweiz, also sehr, sehr tief und ist eigentlich keine Schwächung für den Euroraum. Also der Club wird grösser, nicht kleiner. Ja? Es gibt keinen Austritt aus der Eurozone bisher. Und in dem Sinn, glaube ich, ist das, das Narrativ vom dekadenten Europa einfach ein bisschen politischer Zweckpessimismus, um irgendetwas unterstellen. Oder? Also ich glaube nicht, dass wir dekadent sind, weil wir gleichgeschlechtliche Beziehungen akzeptieren. Was ist jetzt da, was ist jetzt an dem dekadent? Oder? Kann ich nicht einsehen.
Vielen Dank für die sehr wertvollen, interessanten Einschätzungen. Es hat auch das Bild jetzt von Europa, bin ich doch auch noch ein bisschen anders reflektiert, dass man es wirklich in den Medien liest. Es ist wirklich so, dass der Stream ist klar. Und wir sind die Insel der Glückseligen in der Schweiz und vor allem hier in Basel, weil ich kann Ihnen sagen, ich bin jetzt die letzten paar Tage viel in der Schweiz unterwegs gesehen, überall Nebel und hier scheint die Sonne.
Eben, man muss es lokal, differenziert anschauen, genau.
Gut, das war es vom Prime Invest für einmal aufgezeichnet am Mittwoch. Wir hören uns am Montag wieder. Vielen Dank fürs Interesse. Wie immer, die Möglichkeit besteht, den Podcast zu abonnieren, kostenlos auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Das noch einfach als Hinweis. Und damit sind wir am Schluss von dieser Sendung. Weiterhin eine gute Woche. Es bleibt wirklich spannend. Auf Wiederhören. Adi miteinander.
Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.